Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
Schweigen ist Gold, sagt man, aber für Mario Becker ist Reden Gold, denn er ist Logopäde in Koblenz. Darüber hinaus gibt er Stimmtraining für Unternehmen, eigentlich Tätigkeiten, die ein direktes Miteinander voraussetzen. Welche Möglichkeiten es aktuell gibt, darüber sprechen wir hier in der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich sage herzlich willkommen, Herr Becker.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass ich zu Gast sein darf.
Sehr gerne. Herr Becker, wie sah Ihre Arbeit vor Corona aus?
Wunderschön. Das ist sie jetzt auch noch, aber mit Abstrichen. Also vor Corona sah meine Arbeit so aus, dass ich sowohl als Logopäde als auch in meiner Funktion als Lehrbeauftragter Logopäde ganz normal mit Schülern, Studenten, aber auch mit Patienten arbeiten konnte. Das bedeutet, ich durfte Patienten live behandeln, ich durfte die anpacken, immer dann, wenn es um Lockerungsübungen geht, an den Patienten selbst arbeiten.
Mhm. Ganz also auch normal. Mit körperlicher Berührung dann, dass sie die an den Schultern halten oder so oder auf dem Bauch und sagen, atme mal hier ein oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau so. Ich bin Spezialist für Stimmstörungen. Und ganz häufig sind eben körperliche Verspannungen oder Anspannungen schuld daran, dass die Stimme nicht mehr so ganz funktioniert und krank wird. Und dann gibt es zum Teil Lockerungsübungen, wo der Patient selbst etwas arbeiten kann oder wo dann auch ich als Logopäde Hand anlege und Massageübungen durchführe oder mit irgendwelchen Geräten an den Patienten arbeite, um diese Verspannungen eben effizient zu beseitigen.
Und das war vor Corona. Wie haben Sie denn dann den Eintritt von Corona erlebt, beziehungsweise Lockdown, Reglementierungen, Abstandsgebot? Wie können Sie da Ihre Arbeit oder konnten Sie, als es ganz strikt war im Frühjahr, arbeiten?
Erstmal ehrlich gesagt gar nicht, weil es eine Riesenverunsicherung gab. Ich arbeite als Logopäde im Bildungscampus Koblenz und das sieht so aus, dass wir eben ganz viele Schüler auch ausbilden. Dieser komplette Unterricht durfte live nicht mehr stattfinden. Es gab so 1 bis 2 Wochen Stillstand und dann haben wir das Ganze auf einer Online-Lernplattform fortgeführt. Das war aber vollkommen neu für uns. Das heißt, dieses technische Know-how musste erst neu gestaltet werden. Und mit den Patienten und Patientinnen war es ehrlich gesagt genauso. Es gab erstmal einen absoluten Stillstand. Wir haben sogar kurze Zeit überlegt, darf man überhaupt noch therapieren, ja oder nein? Das war eine ganz schwierige Frage, denn mit Patienten spielt halt immer auch der Datenschutz sehr, sehr deutlich mit rein. Und dann war es irgendwann so, dass es erste Möglichkeiten gab, die Therapien auch online stattfinden zu lassen. Über spezielle gesicherte Software, wo man dann wirklich die Patienten bei sich zu Hause sitzen hat und wir auf der anderen Seite eben auch am Laptop oder am iPad und dann die Therapie durchführend.
Mussten Sie da Abstriche machen in Ihrer Therapie oder konnten Sie das tatsächlich verlegen ins Digitale?
Nee, also da waren schon teilweise große Abstriche. Das, was so selbstverständlich ist, dass man mit den Patienten gemeinsam arbeitet, dass man die mal anpacken kann ne, und sagen kann, fühlen Sie mal hierhin oder atmen Sie doch bitte mal dorthin, das entfällt komplett. Und was auch entfällt, ist, dass ich den ganzen Patienten als solches anschauen kann, sondern ich sehe natürlich immer nur den Teil, der gerade in der Kamera sichtbar ist, in der Regel den Kopf. Und so muss man wirklich ganz viele Hilfestellungen, ganz viele Erläuterungen neu denken und ja, im Prinzip das Anleiten der Patienten komplett neu lernen. Und man braucht wesentlich mehr Feedback von Seiten der Patientinnen und Patienten, wie sich das gerade anfühlt, ob die Übung wirkt, wie die wirkt, wo die wirkt. Also es ist ein großes Abenteuer gewesen in der ersten Zeit.
Und wirkt sich das auch aus auf den Therapieerfolg? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sagen, Sie sehen da nur den Kopf und Sie müssen jetzt viel mehr Feedback einholen, das kostet ja auch Zeit. Hat das eine gesamte Auswirkung dann auf die Therapie?
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Natürlich ist es so, dass die Therapiezeit in der Stunde relativ schnell voranschreitet. Und was ich in meinen eigenen Therapien gemerkt habe, ist, dass die Planung, die sonst immer auf die Minute hingehauen hat, etwas knapper ausfallen muss, um eben diese ganzen Unwägbarkeiten, ich sehe den oder die Patientin nicht richtig oder es reißt mal der Ton ab, um das auszugleichen. So dass wirklich die Planung so randvoll gepackt war wie immer, aber die Erwartung, dass man das komplett in dieser Stunde absolviert bekommt und so effizient arbeitet, als stünde die Patientin, der Patient vor mir, davon musste man häufig eher Abstand nehmen.
Und wie sieht es denn jetzt aus in Zeiten, wobei jetzt gehen die Zahlen ja wieder hoch, aber ich sag mal, als die ersten Lockerungen kamen, sukzessive auch mehr möglich war, Leute sich wieder treffen konnten und auch körperlich mehr arbeiten, sag ich mal so.
Ja, es ging dann ganz, ganz langsam los, dass wir manchen Patientinnen und Patienten gesagt haben, dass die wiederkommen können. Zum Beispiel Kindern in der Kindersprachtherapie, allerdings unter riesengroßen Auflagen. Das bedeutet, dass wir erstmal die Hälfte unserer Therapieräume geschlossen haben und aus dieser Hälfte dann Wartezimmer gemacht haben, weil ich kann natürlich auch nicht die Leute alle gemeinsam ins Wartezimmer setzen. Dann wäre die ganze Vorsicht ja schon wieder verloren und da würden wir die Patienten einer Gefahr aussetzen. Also nur noch die Hälfte der Therapieräume. Natürlich wird sich vor Betreten des Gebäudes desinfiziert, nochmal beim Betreten des Therapieraumes. Und wir haben auf die Tische tatsächlich riesengroße Plexiglasscheiben installieren lassen, so dass zumindest ein Sichtkontakt hergestellt werden kann. Und in vielen Fällen haben wir es so gemacht, dass tatsächlich noch Masken getragen wurden. Nun gibt es natürlich Störungsbilder, wo es ganz wichtig ist, in der Logopädie auch ein Mundbild zu sehen beim Gegenüber.
Na klar.
Das würde dann, ja,
gell? Also das war das Erste, woran ich jetzt dachte, als Sie sagten, Sie haben auch mit Masken gearbeitet. Klingt für mich wie ein Widerspruch im Kontext mit Logopädie so ein bisschen.
Ist es. Ne? Also für diejenigen, die sich mit Logopädie schon mal beschäftigt haben, sind immer viele dabei, die sagen, ja, mit meinem Kind war ich schon mal oder selbst als Kind war ich schon mal beim Logopäden, bei der Logopädin. Häufig ist es so, dass Zungen- und Lippenübungen gemacht werden, die muss man auch sehen können und das erschwert die Sache ganz schön. Die Plexiglasscheiben tun da gute Dinge, ja, und mit ein bisschen Abstand funktioniert das gut. Aber zum Beispiel, um nochmal zu meinem Therapieschwerpunkt zu kommen, Stimmstörungen. Ich habe keine Patienten live behandelt, weil wenn ich über die Sprech- oder die Gesangsstimme arbeite und irgendwelche Atemübungen mache oder Übungen, wo ja es auch schon mal passieren könnte, dass es lauter wird oder dass jemand vielleicht auch mal spuckt in der Übung drin, das geht natürlich nicht und so mussten diese Therapien komplett über Ferntherapie via Laptop stattfinden.
Machen Sie nur Einzeltherapien oder haben Sie auch gerade, wenn Sie Kinder sagen, vielleicht auch Gruppentherapien, zumindest im vergangenen Zeitraum sozusagen vor Corona absolviert, durchgeführt?
Also ich habe nur Einzeltherapien und auch meine Kolleginnen haben, ich glaube, aktuell keine Gruppentherapien gehabt.
Aber gibt es das grundsätzlich in der Logopädie oder ist das nicht üblich, weil man sehr individuell auf die einzelne Sprachstörung eingeht?
Es ist üblicher, dass man tatsächlich Einzelsettings macht. Es gibt aber tatsächlich auch manche Therapieindikationen, wo man sagt, so ab einem gewissen Zeitpunkt macht es sogar Sinn, das in Gruppentherapien zu machen. Das ist zum Teil auch in der Kindersprache so. Bei uns ist das aber eher nicht vorgesehen, außer bei den Selbsthilfegruppen, Wir haben zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe für stotternde Menschen oder für Menschen nach Schlaganfall, die eben das Sprachvermögen eingeschränkt haben nach diesem Schlaganfall. Und diese Selbsthilfegruppenarbeit muss dann eben auch online stattfinden. Gerade bei den älteren Patientinnen und Patienten muss man sehr darauf achten, die keiner Gefahr auszusetzen. Mhm. Und deswegen stellte sich für uns auch die Frage, das live zu machen, ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Aber haben gerade ältere Patienten überhaupt die technischen Voraussetzungen, die Ressourcen, ganz blöd, einen Internetanschluss und ein iPad oder ein Notebook, um überhaupt digital therapiert zu werden?
Erstaunlicherweise ja.
Es war bin ich auch überrascht jetzt.
Es war wirklich so, dass eher jüngere Patienten gesagt haben, ja, aber ich habe nur mein Handy und das ist schwierig, weil da sehe ich es nicht. Mhm. Und die Patienten, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte, die haben dann plötzlich von irgendwelchen Enkeln oder Kindern ein Tablet oder einen Laptop dahingestellt bekommen mit unfassbar guter Internetqualität. Und das fand ich dann schon einen Riesengewinn.
Sie machen ja auch Stimmtherapie, arbeiten als Coach, machen auch Stimmprophylaxe, habe ich gelesen. Inwiefern ist Ihre Arbeit in der aktuellen Situation gefragt? Gibt es bestimmte Angebote vielleicht, die nun häufiger wahrgenommen werden als andere?
Ja, ich mache neben der Logopädie, genau wie Sie es sagen, schon seit 20 Jahren Trainings und Coachings für Menschen, die beruflich sehr viel sprechen müssen. Mhm. Einmal, damit die stimmlich nicht krank werden. Und zum anderen können da Themen bearbeitet werden, wie kann ich mit meiner Stimme ausdrucksvoller sprechen, wie kann ich lauter sprechen, etc. Mhm. Und da war es am Anfang der Corona-Zeit so, dass eigentlich die Nachfrage auf null gesunken ist. Mhm. Und auch die Kooperationspartner, mit denen ich schon ganz lange zusammenarbeite, gesagt haben, beim besten Willen, es geht nicht. Und es sind gerade, ehrlich gesagt, ganz andere Themen dran als Stimmtraining, Stimmcoaching. Mhm. Und irgendwann kamen plötzlich die Anrufe und die Firmen haben gesagt, ja, ich weiß, wir haben alles abgesagt für dieses Jahr, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden ständig, dass sie heiser sind, dass sie unfassbar müde sind. Und da reden wir jetzt insbesondere von Menschen, die sehr viel am Tag telefonieren müssen, wie zum Beispiel Mitarbeiter in Hotlines oder Mitarbeiter, die gerade im Bereich Sales arbeiten und Kunden jetzt nur noch telefonisch erreichen können und das aber gar nicht gewöhnt sind, so viel, so lange und so intensiv am Tag sprechen zu müssen.
Verstehe. Das heißt, im Prinzip gab es dann da nur eine kurze Delle und es taten sich dann neue Einsatzgebiete auf, auch durch die ganze vielleicht Digitalisierung, viel Videotelefonie und man hat ja auch eine andere Anspannung, als wenn man jemandem gegenübersteht, ne, im Gespräch.
Korrekt. Das haben Sie genau richtig wiedergegeben. Also es gab so einen richtigen Talflug mit der Aussicht auf, das wird so weitergehen und da wird überhaupt kein Bedarf mehr sein die nächsten Jahre. So hat sich's angefühlt. Ja. Und auf einmal wirklich die Kehrtwende mit, bitte Hilfe, die Mitarbeitenden haben keine Stimme mehr, die werden ständig heiser. Eben genau wie Sie es sagten, diese Sprechanstrengung, die da ist, die hat denen schon sehr zugesetzt. Und wenn ich an die Mitarbeiter aus dem Bereich Außendienst denke, die sonst eine halbe Stunde, eine Stunde Autofahrt zwischen den Gesprächen hatten, die haben die jetzt halt so getaktet, dass es gut passt und dass sie gut zurechtkommen. Und diese Pausen fehlen der Stimme.
Haben Sie denn ein paar Tipps, wie man die Stimme stabil hält? Also könnten Sie so sagen, für Leute, die das jetzt hören, Mensch, mir geht's genauso, ich bin abends immer heiser, so ein paar Tricks, wo Sie sagen, Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder sowas?
Das ist tatsächlich einer der Tipps, den ich immer sage. Wasser mit einem Spritzer Zitrone, einen Tropfen, weil es einfach den Mund schön feucht hält. Mhm. Ansonsten machen wir es doch vielleicht mal wirklich fürs Homeoffice und für wie kann ich die Stimme fit machen für so einen Arbeitstag. Mhm. Für mich steht und fällt ganz, ganz vieles mit dem Warmmachen der Stimme. Mhm. Die Stimme ist eigentlich, die wird im Kehlkopf gebildet. Das sind zwei winzig kleine Muskeln, die sind in den Stimmlippen. Im Volksmund sagt man Stimmbänder. Mhm. Und die bringen nun mal nicht sofort Höchstleistung, sondern die freuen sich richtig, wenn man die entspannt aufwärmt. Mhm. Das könnte schon sowas sein, dass man einfach locker vor sich hin summt. Ich mache das am liebsten auf so ein wie Wilhelm und mache in so einer ganz entspannten Lage so eine Minute lang einfach sowas wie. Und lass die Luft ganz locker durch die Lippen strömen. Und es ist mir dabei ehrlich gesagt vollkommen wurscht, ob das sich toll anhört oder ob das in irgendeiner Weise vielleicht sogar blöd klingt. Es geht nur um das Aufwärmen. Wenn ich das gemacht habe, dann ich kau dann immer, mache Kaubewegungen, weil Kau- und Artikulationsmuskulatur sind identisch. Und dann kann man so ein bisschen vor sich hin kauen und auch da einen Ton ganz sanft dazu nehmen. So ein
Und währenddessen kauen Sie.
Und währenddessen kauen, einfach um die Kau- und Artikulationsmuskulatur aufzuwärmen, aber auch dem Kopf beizubringen, du kannst beim Sprechen ruhig deinen Mund etwas mehr öffnen, denn wenn das der Fall ist, wird der Hals automatisch entlastet, da dann der ganze Resonanzraum des Mundes genutzt werden kann, um den Ton zu verstärken. Ja?
Ne, ich frage, ich sitze hier schon mit offenem Mund, muss ich sagen. Und das heißt, man macht das quasi morgens, bevor man in seinen Business-Alltag startet, zum Beispiel als Salesmensch, was Sie vorhin angesprochen haben, oder muss man das dann immer wiederholen? Ist es wirklich nur zum Anfahren sozusagen oder muss man das immer wieder mal, um zu entspannen, vielleicht wiederholen alle 2 Stunden oder?
Das ist eine ganz tolle und sehr berechtigte Frage. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das morgens so eine Stunde vor Arbeitsbeginn zu machen, mit dem Ziel, dass die Stimme in sprechintensiven Berufen, zum Beispiel, wenn jemand den ganzen Tag telefonieren muss oder in irgendwelchen Zoom-Meetings den ganzen Tag überhängt, reicht es tatsächlich, die initial einmal aufzuwärmen. Was ich dann noch empfehle, ist das Setting wirklich optimieren, denn die meisten haben dann irgendwie einen Laptop auf dem Tisch stehen und müssen die ganze Zeit runtergucken und wenn man das macht, dann klemmt man sich regelrecht diesen Resonanzraum im Hals ab. Mhm. Ich empfehle deswegen, entweder den Laptop höher zu stellen. Ich habe am Anfang der Corona-Zeit ehrlich gesagt meinen Laptop auf einen Mülleimer, den ich auf den Tisch gestellt habe, draufgestellt, damit ich gerade sitzen kann und gerade aussprechen kann. Mittlerweile habe ich mir irgend so einen Laptop-Ständer bei einem Online-Händler bestellt, der mit A anfängt. Und habe dann einfach das Setting, wo ich weiß, ich muss mich jetzt nicht verbiegen. Im wahrsten Sinne des Wortes ganz körperlich. Und das ist das, was auch die ganzen Patientinnen und Patienten rückgemeldet haben. Denen tut nicht die Stimme weh im Sinne von der Halsschmerz, sondern nee, dieser ganze Schulter-, Nacken-, Kieferbereich, der so angespannt ist durch diese krumme Sitzhaltung, weil das Setting nicht optimiert ist, führt dazu, dass die Muskulatur im Kehlkopf sekundär sich mit anspannt. Und wenn ich dann noch den ganzen Tag quatschen muss, was ich nicht gewöhnt bin, dann führt das dazu, dass die Stimme regelrecht heiser wird und gegen Abend einfach, ja, müde ist. Typische Aussage meiner Patientinnen und Patienten im Moment ist, und abends, ob Sie es glauben oder nicht, Herr Becker, ich mag nie mehr ans Telefon gehen. Egal, wer mich anruft, ich drücke das Telefon weg oder gehe erst gar nicht ran.
Ja, die Leute haben dann einfach genug, ne? Das heißt, diese Anspannung, Erschöpfung, die man abends hat, ist das auch nicht nur ein Thema des den ganzen Tag Quasselns, sondern auch einer Fehlhaltung? Spielt das da noch mit rein?
Ja, also Stimme und Körperhaltung und Körperspannung kann man eigentlich als eins ansehen. Wenn ich total angespannt bin, wir können ja mal ein kleines Experiment machen, können die Podcast-Hörerinnen und Hörer gerne mal mitmachen. Wenn Sie gleich mal den Podcast kurz anhalten und danach erst weiterhören, ne, nehmen Sie mal mit Ihrem Smartphone 2-3 Sätze auf und sprechen Sie die gleichen Sätze danach nochmal und spannen Sie einfach mal alle Muskeln, die Sie willentlich anspannen können, im Körper an. Hände zu Fäusten ballen, ich mache das gerade auch mal, die Unterarme anspannen, die Oberarme anspannen, den ganzen Körper, Bauch, Beine, Po, alles ist angespannt. Ne? Wie klinge ich gerade? Nicht wirklich entspannt. Ist eine sehr schöne Beschreibung dafür. Und das ist der Beweis dafür, dass Körperspannung und die Stimmqualität wirklich Hand in Hand miteinander gehen.
Ist es nicht so, dass man eine gewisse Körperspannung braucht, um geradeaus klar und deutlich zu reden? Also gerade wenn man, Sie machen ja auch so Management-Training und so, Leute, die vor anderen Leuten sprechen, die auch, ich sag mal, was darstellen müssen, repräsentieren müssen, eine Autorität ausstrahlen müssen, da braucht man doch eine gewisse Körperspannung, um einen klaren, deutlichen Ton auszustoßen, sage ich mal.
Absolut. Und das nenne ich eine Nutzspannung, also nicht nur ich nenne das, ne? In der Logopädie sagt man eine Nutzspannung dazu. Und das ist eben dann, wenn ich schön aufgerichtet stehe oder sitze, wenn der Kopf wirklich gerade ausblickt, wenn ich in Interaktion mit anderen Menschen gehe, auch mit dem Blickkontakt. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, fangt mal damit an und baut euch das Setting so, dass ihr aufrecht sitzen könnt, dass ihr in diese Nutzspannung kommt, damit die Stimme viel weniger arbeiten muss, weil der Körper einfach diese Verstärkung der Stimme von sich aus übernimmt.
Ich habe vorhin eine Frau in einem Café kennengelernt, rein zufällig, und in einem anderen Kontext kamen wir auf das Thema Stimme tatsächlich zu sprechen. Und was ich sehr interessant fand, sie sagte mir, dass sich ihre Stimme während der Corona-Zeit verändert hat. Und das sei nicht nur ihr aufgefallen, sondern auch anderen, zum Beispiel, wenn sie telefoniert hat. Und sie führte es darauf zurück, dass sie sehr viel seltener redete, weil sie viel Zeit alleine zu Hause verbracht hat. Kennen Sie derartige Veränderungen in der Stimme?
Ja, die kenne ich in der Tat, diese Veränderungen. Sie müssen sich das so vorstellen, die Stimmlippen, die bestehen aus, vereinfacht gesagt, einem Muskel, einer Gleitschicht, und darauf liegt Schleimhaut. Mhm. Und dieser Muskel, der ist wie jeder andere Muskel des Körpers auch trainierbar. Aber wenn ich den nicht benutze, dann bildet er sich auch wieder in seiner Leistungsfähigkeit zurück. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Gipsbein, ne, wenn man sich das Bein gebrochen hat und den Gips 3, 4, 5 Wochen tragen muss und danach wird dieser Gips runtergeschnitten, sind die meisten Menschen sehr erstaunt darüber, wie dünn dieses Bein unter dem Gips geworden ist, weil die Muskulatur sich einfach abgebaut hat. Und exakt das Gleiche passiert eben bei Nichtbenutzung auch mit der Muskulatur innerhalb der Stimmlippen. Und das bewirkt dann, dass die Stimme kraftlos klingt und relativ schnell erschöpft ist.
Klingt sie dann einfach dünner, tatsächlich, wie das Bein dünner wird?
Im günstigsten Fall, ehrlich gesagt, ja. Das kann man schnell wieder aufbauen. Im ungünstigsten Fall gehen die Menschen dann hin und machen das, was ich, glaube ich, auch machen würde, versuchen, mit mehr Druck die Stimme irgendwie rauszupressen. Und daraus entsteht dann so eine starke muskuläre Überbeanspruchung, dass das als Folge dann eine Stimmstörung nach sich ziehen kann.
Und das heißt, worst case, man muss dann tatsächlich zu einem Logopäden und das reparieren lassen, in Anführungszeichen. Sie sind ja selbst auch Podcaster. Welche Art von Podcasts produzieren Sie denn?
Das läuft jetzt erst ehrlich gesagt an. Und es wird ein Podcast, wo es um die Stimme gehen wird. Wie sollte es anders sein? Und darum, wie man seiner Stimme Gutes tun kann. Und das wird so sein, dass ich immer Interviewgäste habe, die in Themenbereichen arbeiten, die eigentlich auf den ersten Blick gar nichts mit der Stimme zu tun haben. So etwas wie eine Fotografin, mit der ich über die Ästhetik der Stimme sprechen werde.
Ach, spannend. Und sie wird es dann quasi visuell beschreiben oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das noch ein Geheimnis?
Das ist noch ein Geheimnis und kann auf dem Podcast Sprecher-Content ab übernächster Woche wunderbar angehört werden.
Sprecher-Content, ja, das merken wir uns. Falls es schon eine Website gibt, dann würden wir die auch schon in die Shownotes dieser Episode reinsetzen. Dann kann man da ein Auge ein bisschen drauf halten.
Super gerne.
Was ist denn Ihren Auftraggebern derzeit besonders wichtig?
Meinen Auftraggebern im Bereich meiner Seminare ist wichtig, wenn ich es mal mit einem normalen Satz formulieren darf, pass bitte auf, dass unsere Mitarbeitenden stimmlich gesund bleiben und dass die gut und ohne Langzeitschäden aus dieser Überlastungsreaktion und Situation, die gerade da ist, wieder rauskommen. Wenn ich es auf meinen Lehrauftrag beziehe, natürlich schau, dass der Unterricht gut stattfinden kann, denn das kann er jetzt wieder live mit Riesenabstand zwischen den Schülern, mit Masken. Aber hey, Riesenfreude, es geht tatsächlich wieder live. Und von Seiten der Schüler merke ich, dass der Auftrag ist, macht so weiter mit Live-Unterricht, denn das tut uns riesig gut. Aber wir wollen uns auch so ein paar Sachen von dieser Corona-Zeit mitnehmen und bewahren, die wir vorher als vielleicht allzu selbstverständlich angenommen haben und wo man jetzt merkt, da ist auch viel Chance mit dabei.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Gibt es denn Sachen, die Sie beibehalten würden, beziehungsweise auch anders machen würden, wenn wir, ich sag mal, raus aus der Pandemie sind und wir in Anführungszeichen zu alter Normalität kommen würden?
Was sowohl von uns Lehrenden als auch von den Schülerinnen und Schülern positiv rückgemeldet wurde, ist, dass durch diese Chance auch, die der Unterricht online bietet, viele in einem ganz eigenen Tempo plötzlich arbeiten konnten und nicht so stark verschult den Tag durchstrukturiert bekommen haben. Und vielen hat das sehr gelegen. Und deswegen war auch so eine Idee, die Schüler an uns hatten oder herangetragen haben, vielleicht können wir uns das so ein bisschen beibehalten, dass wir manchmal auch im Homeoffice arbeiten können und diese Lernplattform beibehalten, wo Arbeitsaufträge eben wirklich gemeinschaftlich mit dem Kurs bearbeitet werden können. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich vorher noch gar nicht genutzt habe. Meine Kolleginnen auch nicht. Die Physiotherapieschule und die Krankenpflegeschule, die zu uns noch dazugehören, haben das schon länger genutzt. Für uns war das ein ganz großer Aha-Effekt und damit verbunden auch dieses Wissen, dass die Digitalisierung in unserem Bereich jetzt endlich auch einen Anstoß bekommen hat und einen Schritt nach vorne geht. Und wenn ich mir anschaue, wie gut Menschen, von denen ich das niemals geglaubt hätte, die Patienten, die durchaus schon etwas älter sind, die vielleicht aufgrund von einem Schlaganfall ganz wichtig intensive Sprachtherapie benötigen, dass die das auch mit Apps schaffen und mit einer Betreuung am Bildschirm, hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass live viel schöner ist und auch viel effizienteres Voranschreiten möglich macht in der Therapie. Aber für mich ist es nochmal ganz toll gewesen zu schauen, Mensch, was man den Menschen, mit denen man arbeitet, doch gar nicht alles zugetraut hat, was doch geht. Und das war für mich so ein ganz, ganz großes Learning. Und ich mache den Beruf jetzt schon seit über 20 Jahren. Mhm. Also für mich ist das etwas ganz Bereicherndes, was ich da auch mitnehme.
Also durchaus eine positive Bilanz, zumindest in Teilen, was die Veränderungen, die Corona mit sich gebracht hat, auch bedeutet.
Ja. Übrigens auch in Bezug auf die Seminare. Mhm. Ich bin ein Mensch, der immer sehr viel gereist ist auf Dienstreisen. Und dass das weggefallen ist, finde ich natürlich auf der einen Seite total toll, weil ich ganz viel Zeit bei meiner Familie verbracht habe. Und ich glaube, dass viele Firmen immer mehr auch auf Online-Formate ihre Angebote umstellen werden, weil damit natürlich riesig Kosten eingespart werden können, seien es Hotelkosten oder Reisekosten. Ne? Und für die Umwelt ist das Ganze auch eine super Sache.
Ja, definitiv.
Ja, ist klasse.
Wunderbar.
Nachteil von Corona, was will ich so nicht mehr? Wir haben letztens eine Teamsitzung gehabt unter uns Lehrenden und haben einfach festgestellt, dass wir informativ super zusammengearbeitet haben, dass da wirklich ganz viel Informationsfluss war und die Fachlichkeit kam nie zu kurz, aber dieses Gespräch auf dem Flur, dieses, wie geht's denn dir eigentlich, wie geht's den Kindern, das Menschliche, das blieb so ein bisschen außen vor. Ja. Und das ist eigentlich das, was meine Arbeit in meiner Definition immer ausmacht, dass man mit Menschen zusammenarbeitet. Da schlägt auch mein Therapeutenherz, ne? Dass ich sage, mir ist wichtig, ein schönes Miteinander auch zu haben und nicht nur Inhalte zu vermitteln.
Naja, klar, in letzter Konsequenz ist es ja auch ein sozialer Beruf, den Sie da machen.
Ja, definitiv.
Und der hat sich stark entsozialisiert, sozusagen, in dem Kontext.
Ja, ein gutes Wort, ja.
Herr Becker, herzlichen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr spannend, was Sie erzählen. Ich denke, wir haben den einen oder anderen Tipp auch mitgenommen und es werden gleich Leute etwas angespannt und dann wieder lockerer Sätze einsprechen. Fand ich sehr bereichernd. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke, sehr, sehr gerne.
Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.